wir haben gar keinen so echten Ruf, so Frage-Antwort-mäßig, sondern wir haben ein Juchzger, also ein Jauchzen.
Ein Juchzger.
Genau, also jauchzet, frohlocket aus dem Weihnachtsoratorium, kennt man das vielleicht noch. Und es ist einfach nur ein lauter, hoher, schreiender Freudenausruf. Geschrieben wäre es Juhuhuhuhu. Und man macht es dann laut und mit brechender Stimme. Und so begrüßt man sich dann auch auf der Straße und wenn man Leute trifft in der Kneipe und eigentlich die ganze Zeit. Das wirkt, glaube ich, für Außenstehende sehr albern, aber wir machen das sehr gern.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Kamelle und Kirche. Von Ursprüngen und Gegenwarten von Karneval und Fastnet. Mit Yannick Holländer und Annika Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Euer Input zu den großen Themen unserer Tage aus Glaube, Theologie, Kirche, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und, jawohl, närrischem Treiben. Sie gilt in den Jecken-Hochburgen als die fünfte Jahreszeit. An Karneval, Fastnet oder Fasching steht die Welt Kopf. Bevor dann am Aschermittwoch alles wieder vorbei ist. Heute dreht sich hier bei uns alles um das bunte Treiben, seine verschiedenen Ausprägungen in Deutschland, seine kirchlichen Ursprünge und woran man sie bis heute festmachen kann. Und ich kann euch versprechen, selbst wenn ihr, wie ich, eher Karnevalsskeptiker seid, kriegt ihr heute bestimmt Lust auf all den Trubel oder versteht ihn zumindest ein klein wenig besser. Dass die Verankerung von Karneval und Fastnet in christlichen Traditionen viel größer ist, als man auf den ersten Blick sehen kann, das beschreibt der Musikwissenschaftler Yannick Holländer. Der gebürtige Schwabe und Fastnetzbegeisterte hat mit meiner Kollegin Annika Schmitz gesprochen. Sie wiederum ist Redakteurin bei der Herder-Korrespondenz und als Kölnerin dem rheinischen Karneval verhaftet. Yannick spricht über die Besonderheiten und Feinheiten der schwäbisch-alemannischen Fastnet und hat dabei auch die ein oder andere Anekdote auf Lager. Und wenn beide Traditionen in ihrer heutigen Ausprägung doch recht unterschiedlich anmuten, also das rheinische und das schwäbisch-alemannische, schlussendlich können sich die beiden sogar auf ein gemeinsames karnevalistisches Lieblingslied einigen. Yannick Holländer ist stellvertretender Leiter des Amtes für Kirchenmusik im Erzbistum Freiburg. Er hat Musikwissenschaften in Freiburg studiert und forscht unter anderem zur Kulturgeschichte der Renaissance und zu populärer Musik des 20. Jahrhunderts. Also, wir schalten jetzt alles auf Karneval und Co., Kamelle und Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Lieber Yannick, dreimal von Hetze, Göller, Alaaf, sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein und über mein Lieblingsthema zu sprechen.
Das trifft sich gut, denn wenn diese Folge erscheint, ist Karnevalsdonnerstag. Ich nenne das jetzt mal ganz neutral. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Und wir haben heute ein großes Thema vor uns und ein Thema, was uns beiden wahnsinnig viel Spaß macht. Wir werden nämlich über den Karneval sprechen. Und jetzt fragen sich die Leute vielleicht, wir haben hier einen Musikwissenschaftler vor uns sitzen. Was macht den denn zum Karnevalsexperten? Ich sag mal, du bist einfach kulturhistorisch sehr interessiert. Du bist ein großer Karnevalist, im Gegensatz zu mir allerdings nicht aus Köln. Wo kommst du eigentlich her und was feiert man da?
Genau, also Karnevalist natürlich nicht, denn ich komme aus Oberndorf am Neckar. Das liegt im oberen Neckartal, bisschen nördlich von Rottweil. Und das ist eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Und das liegt uns natürlich sehr am Herzen, dass es Fasnet und nicht Karneval heißt.
Vielleicht werden wir gleich auf diese begrifflichen Unterschiede noch einmal zurückkommen. Ich möchte aber gleich mal mit einer Beobachtung starten. Ich bin vor gut 15 Jahren aus Köln nach Freiburg gezogen und habe dann gedacht, na gut, dann muss ich mir hier jetzt auch mal die schwäbisch-alemannische Fasnet angucken. War also Rosenmontag hier in Freiburg und war doch etwas erstaunt, dass das anders ablief, als ich das von daheim kannte. Die Menschen tragen Masken, es wirkt so ein bisschen archaischer, die Musik ist eine ganz andere. Was ist da eigentlich dran, dass der Kölner Karneval, der rheinische Karneval politisch ist und die Fasnet hier sich noch so sehr auf die heidnischen Bräuche der Winteraustreibung zurückgreift?
Oh, das sind jetzt natürlich schon viele Begriffe, auf die man direkt gegenreagieren muss. Also das ist einer der, glaube ich, weit verbreitetsten Irrtümer, dass die schwäbisch-alemannische Fasnet irgendwas mit Winteraustreibung zu tun hat. Da ist die Wissenschaft nicht ganz unschuldig, die am Beginn des 20. Jahrhunderts versucht hat, diesen Brauch zu erklären und ihn vor allem versucht hat, ohne die Kirche zu erklären. Das funktioniert aber gar nicht so richtig. Also diese ganze Winteraustreibungsidee ist vollkommener Quatsch. Die Fasnet entsteht im Spätmittelalter und ist ein ganz genuin kirchlicher Brauch, bezieht sich, wie der Name ja schon sagt, Fastnacht, auf die Nacht vor dem Fasten und auf das Feiern da davor. Und alle Bräuche, die wir eigentlich in der schwäbisch-alemannischen Fasnet so betreiben, hängen immer mit diesem Vorfastentermin zusammen. Also in der Fastenzeit verzichtet man auf viel, man verzichtet auf vor allem auf fleischliche, tierische Produkte, man lebt vegan und man möchte natürlich auch die Haltung ändern, man möchte das gottgerechte, fromme Leben in der Fastenzeit sich wieder aneignen und die Fastenzeit ist die verkehrte Welt, in der immer das Gegenteil gemacht wird. Also alles, was wir tun, bezieht sich eigentlich darauf und hat mit Winteraustreibung nichts zu tun. Trotzdem, kleine Einschränkung, es gibt natürlich viele Zünfte, wenn man die anschaut, die ganz dämonische Masken haben. Da hat sich so quasi so ein Zirkelschluss ergeben im 20. Jahrhundert, weil aus dieser Idee vieler Ethnologen, das könnte doch germanisch, keltisch, vorchristlich sein, haben sich dann neue Narrenzünfte gegründet, die in diesem Glauben neue Figuren entwickelt haben. Das berühmteste Beispiel ist die Hexe, also die in der schwäbisch-alemannischen Fasnet in vielen Orten verbreitet sind. Die ist aber eine Idee und eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Kann man auch mal auf die Gründungsdaten schauen. Viele solcher Zünfte haben, man sagt im Schwäbisch, das hat ein Geschmäckle, weil diese Zünfte sind alle gegründet so ab 1933, 35, 36, 37 und man merkt dahinter, steht ein politisches Interesse dahinter, die Fasnet von der Kirche loszukoppeln.
Okay, also ein doch eher genuin kirchliches Fest. Jetzt muss ich kurz als Kölnerin einwenden, aber doch auch die alten Römer kannten doch schon so eine Art ja verkehrte Zeit oder überbordende Zeit, in der eine Art Karneval gefeiert wurde, oder?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt kein wirklicher Brauchtumsforscher, aber ich glaube, solche Zeiten gibt es irgendwie immer, die Übergänge markieren und das kirchliche Jahr macht ja nichts anderes als Übergänge zu feiern. Also sei es die Taufe oder also der Übergang sozusagen in das christliche Leben ist so ein Übergangsfest. Weihnachten am Wintersonnenwendtermin ist ein Übergangsfest, wenn man so möchte. Und was es eigentlich beerbt, ist, glaube ich, weniger die Fasnet, sondern eigentlich unser Ostertermin. Der Übergang ins ewige Leben sozusagen. Und das ist natürlich synchronisiert mit dem Jahreslauf. Also im Frühling feiert man Ostern. Das macht ja irgendwie Sinn. Das passt gut zu dem, was da in der Natur passiert. Und die Fasnet bezieht sich viel weniger, glaube ich, auf dieses Schwellenereignis, also Übergang von Winter zu Sommer, als halt wirklich auf Ostern, auf diesen Fastentermin.
Okay, also wir haben einen sehr kirchlichen Hintergrund. Im kölschen Wort oder im rheinischen Karneval kann man das ja übrigens auch an der Sprache schon ablesen. Karnevale, also Adieu Fleisch. Ich weiß, dass man mir das damals immer sehr beigebracht hat, woher unser Name kommt und wie wir das feiern. Jetzt hatten wir gerade so ein bisschen die historischen Hintergründe. Es wird ja auch gerne gesagt, der rheinische und die Karneval und die schwäbisch-alemannische Fasnet, die sind aber auch vom Ausdruck her ganz unterschiedlich. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns da schon einige Male drüber ausgetauscht, auch weil ich ja gerade zu Beginn auch schon ein gewisses Befremden geäußert habe, was ich aber dann auch zwischenzeitlich wieder zurücknehmen musste. Wie ähnlich sind sich diese unterschiedlichen Arten des Feierns denn?
Also ganz klar, beide haben die gleiche Wurzel. Karneval und Fasnet, die gehören eigentlich ganz eng zusammen, aber haben sich dann im Laufe der Geschichte unterschiedlich ausgeprägt. Der Karneval ist nochmal eine ganz typische Form von bürgerlichem Feiern, wie es in den Städten entstanden ist im 19. Jahrhundert, zu sagen, wir gehen nicht auf die Straße, was im Schwäbisch-Alemannischen manchmal passiert, wo es ein bisschen derber zugeht, wo das alles etwas unkontrollierter, unorganisiert ist. Das war natürlich dem Bürgertum ein Dorn im Auge, sondern man trifft sich am besten im Frack bei Champagner in einem beheizten Saal und singt lustige Lieder zusammen. Also jetzt mal irgendwie vereinfacht. Das ist sozusagen eine Umformung, die der Karneval im 19. Jahrhundert erlebt hat und die auch die schwäbisch-alemannische Fasnet ein ganzes Stück weit mitvollzogen hat. Dass wir die heute wieder so in Anführungszeichen ursprünglicher feiern, ist dann auch erst im 20. Jahrhundert wieder gekommen, wo man sich darauf rückbesinnt hat, ach, das ist doch eigentlich ganz nett, wenn wir wieder die alten Kostüme, bei uns sagt man Häser oder bei mir in Oberndorf nochmal spezieller Begriff Kleidle, wenn man die wieder rausholt und wieder in die Öffentlichkeit trägt. Also eigentlich entspringen sie so der gleichen Wurzel. Aber was der Hauptunterschied heute ist in der Feierform, würde ich sagen, ist schon die Art der Kostümierung, wenn man so will. Die schwäbisch-alemannische Fasnet ist immer mit Vollvermummung, also arbeitet die. Das ist sozusagen das zentrale Merkmal vom Körper, von dem Träger, der in diesem Narrenkleid steckt, sieht man nichts mehr. Der Körper verschwindet, das Gesicht wird vermummt, von der Haut ist nichts mehr zu sehen. Diese weit geschnittenen Kleider sorgen auch immer so ein bisschen dafür, dass man von den Konturen nicht mehr viel erkennt. Und der ganze Reiz in der schwäbisch-alemannischen Fasnet besteht eigentlich in dieser Anonymität. Ich kann jetzt anonym Leuten begegnen, mit denen ich vielleicht das ganze Jahr über keinen Kontakt habe oder denen ich schon immer mal sagen wollte, was ich von ihnen halte oder auch denen ich vielleicht was Nettes sagen will, was ich mich unterm Jahr nicht traue. All das ist möglich und der ganze Reiz ist eher im Persönlichen. Also ich gehe persönlich zu Leuten nach Hause, ich begegne denen persönlich auf der Straße und kann denen anonym begegnen. Im rheinischen Karneval ist es eben anders. Man kostümiert sich, aber bleibt dabei eigentlich immer erkenntlich. Genau.
Ich würde gerne kurz noch einen Rückgriff machen, weil du davon gesprochen hast, wie das 19. Jahrhundert den Karneval dann auch wieder neu geordnet hat. Ich finde, das kann man in Köln sehr gut erkennen. Da hat sich nämlich die große Kölner Karnevalgesellschaft 1823 gegründet. Wir hatten also kürzlich erst 200 Jahre Kölner Karneval, eine große Party in ganz Köln, zu dessen Ehren sogar der Rosenmontagszug eine andere Strecke gelaufen ist als sonst. Hat man gar nicht so oft. Und jedenfalls wurde diese Karnevalsgesellschaft auch aus dem Grund gegründet, dass man gesagt hat, man muss dieses überbordende Fest in den Straßen wieder etwas mehr lenken und in, ich sag mal, gesittetere, geordnete Bahnen bringen. Das ist so diese Note, was du gerade unter der Bürgerlichkeit des Karnevals eingespielt hast, was man da, glaube ich, gut erkennen kann. Du hast gerade die Kostümierungen angesprochen, die sich bei uns beiden sehr unterscheiden. Also jetzt nicht gerade hier, wie wir sitzen. Wir sind normal gekleidet, aber während der Fasnet oder des Karnevals. Gib uns doch mal so einen kurzen Abriss. Wie kostümierst du dich, wenn du bei dir daheim feierst? Also ich kann mal sagen, ich zum Beispiel bin in Köln sehr gerne viele Jahre als Parkscheibe verkleidet gewesen. Das ist bei dir vermutlich eher nicht der Fall.
Ja, genau. Also der Hauptteil der Fasnet, die bei uns eben so in den meisten Städten beginnt es am Fasnet-Sonntag erst und geht dann über den Montag und den Dienstag, tragen wir eben diese historischen, bei uns eben genannt Narrenkleidle, Häser, man kann sagen Kostüme. Und das Besondere daran ist, dass die jedes Jahr natürlich gleich sind, weil sie sehr kostbar sind, sehr hochwertig und in vielen Fällen auch Erbstücke aus den Familien sind. Das heißt, unsere ältesten Narrenkleider, die gehen noch aufs Ende vom 18. Jahrhundert zurück, die bei uns noch mitlaufen. Also sehr, sehr alt und eben sehr, sehr kostbar. Und das hängt auch wieder mit dieser Anonymität zusammen. Es gibt verschiedene Grundtypen von Narren, die dann alle gleich aussehen. Bei uns sind es drei verschiedene. In manchen Städten gibt es nur einen Typ. In Rottweil gibt es, glaube ich, 5 oder 6. Das variiert so ein bisschen von Stadt zu Stadt. Aber das Grundprinzip ist, es gibt ein Narrenkleid und alle sehen mehr oder weniger gleich aus. Und eben diese Narrenkleider sind sehr, 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 sehr kostbar gemacht. Wenn man jetzt einmal unseren Weißner nimmt, den Narro, der ist mit einem Gschell behangen, mit Glocken. Der ist bemalt, ganz aufwendig, mit Ölmalerei. Es kommt so ein bisschen von den Kirchenmalern früher, die quasi Fresken gemalt haben. Also es ist eine Ölmalerei, die man durch die Stadt trägt. Man hat 15 bis 20 Kilo Glocken umgehängt. Man hat diese Holzmaske, die kunstvoll geschnitzt ist, die dann wieder gefasst wird. Also man merkt schon, so eine Anschaffung auch ist gar nicht so einfach. Und Was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, wir tragen das wirklich in Oberndorf zum Beispiel nur eigentlich an einem Tag im Jahr, nämlich nur am Fasnitzdienstag werden diese Narrenkleider aus dem Schrank geholt, angezogen, dann sind die Umzüge, dann begegnet man den Leuten zu Hause, genau, und dann ist es auch wieder vorbei. Also sehr exklusiv, sehr viel Aufwand für einen besonderen Moment.
Ich finde diese Frage nach den Kostümierungen immer ganz spannend und auch das, was du gerade zum Beispiel zur Exklusivität gesagt hast, das ist in Köln tatsächlich sehr anders. Ich war jetzt gerade erst wieder für ein paar Tage in der Heimat, also im Februar noch bevor der Straßenkarneval so richtig beginnt, und man sieht bei uns gerade die Gardisten schon sehr intensiv auch außerhalb der, sage ich mal, Jecken-Hochtage durch die Stadt laufen, also im Grunde ab dem 11.11. Und unsere ganzen Karnevalsgesellschaften oder der Großteil von denen sind ja so eine Art von der Kostümierung her ja Verhohnepiepelung der preußischen Übermacht im 19. Jahrhundert, auf die man also sehr stark eingeht. Man nimmt deren Soldatenuniformen aufs Korn und symbolisiert somit natürlich auch, dass man die oberste Macht nicht so ganz ernst nimmt, vor allem wenn die einen auch nicht gut behandeln. Und besonders schön, finde ich, erkennt man das, und das musst du mir gestatten als kleine Anekdote, die ich noch einführe, weil du damals auch furchtbar darüber gelacht hast, als ich es dir erzählt habe und es dir gar nicht so ganz vorstellen konntest, über den sogenannten Stippefütsche-Tanz, der also so funktioniert, dass sich zwei Karnevalisten, die also in Gardeuniform sind, mit Rücken aneinander stellen, in die Hocke gehen und dann ihren Hintern aneinander reiben. Also das Fütsche ist im Kölschen der Hintern, und Stippen ist so ein bisschen so Dippen aneinander reiben. Und das zeigt natürlich auch nochmal, ja, dass man die preußische Obermacht also nicht ganz ernst nimmt oder zumindest in dieser Zeit etwas aufs Korn nimmt. Und insofern, finde ich, steckt in Kostümen immer noch wahnsinnig viel auch drin, was sie symbolisieren. Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen skizziert, hast aber zum Beispiel ja auch angedeutet, es gibt Schellen bei euch, es ist ganz kunstvoll gemalt. Kannst du das noch mal ein bisschen näher erklären? Wo kommt das her und was bedeutet das eigentlich?
Genau, also diese Kostüme, die Häser, die Kleidle, stellen ja einen Narren dar, offensichtlich. Und der Narr ist in der mittelalterlichen Idee, wo das Ganze ja so ein bisschen herkommt, eben der Gottesleugner. Also der Narr ist der, der sagt, es gibt keinen Gott. Und damit hängt sozusagen die Darstellung des Narren zusammen. Der Gottesleugner ist aber keine dämonische Figur, sonst wäre es ja einfach, ihn zu erkennen, wenn der irgendwie mit Hörnern und fiesen Gesichtern kommt. Also irgendwie so solche Formen von auch Teufelsdarstellungen sind eigentlich ziemlich modern. Sondern das Gefährliche am Narren, am Gottesleugner, ist, dass er eigentlich sehr schön daherkommt. Dass er eitel ist, dass er mit Zierat behangen ist, eine schöne Figur abgibt. Und das Gefährliche ist, dass dahinter sozusagen die leere Hülle steckt. Wenn man sich solche Darstellungen zum Beispiel im Freiburger Münster anschaut, da ist links eine Teufelsdarstellung, ein schön gekleideter Mann, der, wenn man dann die Figur von hinten anschaut, von lauter Tieren, Schlangen, Würmern irgendwie so zerfressen ist. Also der nur Schein, mehr Schein als Sein sozusagen darstellt. Und der Narr ist genau das Gleiche. Also unsere Masken sind schön geschnitzt, haben ein ganz liebliches, glattes Gesicht, kantenlos, makellos, wenn man den Narro zum Beispiel bei uns nimmt. Und die Attribute, die er trägt, beziehen sich genau auf diese Narrheit. Die Schellen beziehen sich auf die Lesung, die immer am Quinquagesima-Sonntag in der alten Leseordnung, also dem Fasnet-Sonntag, gelesen wurde, nämlich das Hohelied der Liebe aus dem Korintherbrief. Wer ohne die Liebe ist, der ist wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Also der Narr ist genau das. Er läuft mit Schellen und Lärm durch die Straßen. Die Eitelkeit habe ich angesprochen. Deswegen sind diese Kleidle so kunstvoll geschnitzt, auch eben immer mit Zierat behangen. Bei uns prächtige Seidentücher, die der Narro dann trägt, Federschmuck auf dem Kopf. Auch nochmal so ein bisschen Bezug zu diesem Schlachten. Also man hat vor der Fastenzeit nochmal die Hühnerbestände etwas dezimiert. Und dann bleiben halt Federn übrig, die schraubt man sich dann an Hut. Die andere Lesung am Aschermittwoch vom richtigen Fasten kommt aus dem Propheten Amos. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und der Narr macht natürlich genau das Gegenteil. Er zerreißt seine Kleider und heftet sich diese Stofffetzen ans Gewand. Das ist bei uns der Narrentyp vom der Schandle. Das ist ein ganz grobes Narrenkleid aus Sackstoff. Und das sind lauter Stoffreste ursprünglich mal drauf genäht. Heute ist es ein bisschen hochwertiger gearbeitet. Aber die sich sozusagen auch darauf bezieht, immer das Falsche zu tun. Der Narr ist die Darstellung des Gottesleugners.
Der Narr als Gottesleugner, und es gibt eine besondere Geschichte, die das nochmal wirklich auch zeigt. Und die findet, wenn ich mich recht erinnere, in Rottweil statt.
Nicht ganz, es ist Überlingen am Bodensee.
Fast.
Ja.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, ich lerne noch. Das ist mein interkulturelles Begegnungsgeschehen, was wir hier haben. In Überlingen am Bodensee, da gibt's nämlich eine ganz verrückte Szene. Und beschreibt die uns doch mal.
Genau, in Überlingen ist die Narrengestalt der Hänsele. Ist auch eine Teufelsfigur. Aber wenn man ihn sich anschaut, auch gar nicht so, wie man sich darstellt. Der sieht eigentlich ganz lieb aus. Hat, wie das am Bodensee typisch ist, eine Stoffmaske. Und das Hänsele hat eine Kabatsche. Das ist so eine ganz große, lange Peitsche aus so geflochtenem Tauwerk. Es ist wahnsinnig schwierig, da einen Ton rauszubringen. Ich habe es mal probiert, das hat nicht funktioniert. Aber die Hänsele dort können das natürlich. Und er stellt auch den Gottesleugner dar. Und das wird dort ganz sinnfällig, nicht nur an der Fasnet, sondern auch unterm Jahr tritt er ab und zu mal auf, nämlich bei der Schwedenprozession. Das ist dort so eine Art Stadtfest, der gedenkt die Stadt der Befreiung vor den Schweden. Es ist natürlich eine katholische Stadt, also freut man sich, wenn man katholisch bleiben durfte und nicht die bösen protestantischen Schweden da sind. Und der Hänsele tritt immer an dieser Stelle auf. Vor der Messe wird er von der Schwert-Tanzkompanie, das ist auch nochmal irgendwie so eine Gruppierung, mit Weihwasser gesegnet, um ihn zum richtigen Leben zu bringen, zum gerechten Leben. Also das Spannende ist, es ist quasi nicht gespielt, in Anführungszeichen, es ist irgendwie sowas dazwischen, weil es ist ja echtes Weihwasser, was die da benutzen und den Hänsele da auch wirklich segnen. Der hält sich aber natürlich nicht daran, sondern läuft durch die Gasthäuser, trinkt Bier, bettelt um Geld, um noch mehr Bier zu trinken. Und dann, während die Sonntagsmesse, das Hochamt im Münster stattfindet und im heiligsten Moment, wo die Hostie hochgehoben wird, also bei der Elevation, da steht der Hänsele in der Portalhalle des Münsters und schlägt diese Kabatsche und versucht, diese heilige Handlung zu stören. Und da sieht man nochmal, wie eng diese Verbindung ist und dieses Zwischenschauspiel und ja wirklich in diese heiligen Handlungen, in die Liturgie mit eingebunden sein. Das ist irgendwie beides. Das ist so ganz doppelbödig. In Überlingen hat sich eben da dieser Brauch erhalten. Und da sieht man nochmal, wie eng sich das auf die Kirche bezieht.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, der Karneval oder die Fasnet, das ist schon auch eine todernste Sache.
Absolut. Bei uns sagt man immer, Fasnet ist kein Spaß. Man merkt daran auch natürlich, wie viel es den Leuten bedeutet. Und jede Änderung oder alles, was man irgendwie mal organisatorisch auch regeln muss, ist immer mit ganz heftigen Debatten verbunden und da geht es ums Ganze. Also die Fasnet ist uns allen so wichtig, dass da bei Sitzungen oder eben wenn es um Vorbereitung geht, da wird nicht allzu viel gelacht dabei. Ja. In der Fasnet dann natürlich schon, wenn es dann losgeht, aber also es ist eine todernste Sache, die Fasnet.
Das kann ich als Kölnerin aus dieser Perspektive natürlich durchaus bestätigen, wie ernst und wie wichtig das ist. Jannik, du hast gerade schon Überlingen erwähnt, Rottweil, du selber kommst aus Oberndorf. Es gibt bei euch daheim einen sogenannten Viererbund. Und das erwähne ich jetzt, weil ich mit dir gerne so ein bisschen noch über die Ausbreitung des Karnevals sprechen würde. Also warum hat er sich in manchen Gegenden denn durchgesetzt und in anderen nicht? Jetzt als Rheinländerin kann ich sagen, naja gut, bei uns daheim, also wird wirklich überall gefeiert. Bei dir ist das ein bisschen anders.
Genau, also erst dieser Viererbund ist ein Zusammenschluss, erst so in den 50er, 60er Jahren entstanden, wo sich diese vier Städte, Rottweil, Oberndorf, Elzach und Überlingen zusammengeschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir wollen irgendwie uns jetzt sehr traditionelles Brauchtum bewahren und man besucht sich nur alle vier Jahre in einer der Städte. Ansonsten findet die Fasnet nur vor Ort statt. Das ist so ein bisschen das Besondere daran. Die Ausbreitung kann man ganz klar sehen. Die historische Fasnet, also wo sie eine lange Tradition hat, ist eigentlich immer in katholischen Regionen, in katholischen Städten, weil es natürlich an der Fastenzeit hängt. Luther hat die Fastenzeit mehr oder weniger abgeschafft, weil er gesagt hat, naja, unser ganzes Leben soll doch bitte gottgefällig sein und nicht nur 40 Tage. Und wenn die Fastenzeit wegfällt, dann ist auch die Fasnet natürlich überflüssig. Böse Zungen sagen, Luther ging's mehr um die Fasnet, die ihm ein Dorn im Auge war. Oder diese Exzesse, die davor stattgefunden haben. Deswegen hat er gesagt, ja, dann lieber gar keine Fastenzeit erst, bevor wir diese Festivitäten haben. Interessant ist, dass es besonders dort stark ist, wo dann die Konfessionen aufeinandertreffen. Also Rottweil war eine Reichsstadt, umgeben von protestantischem Württemberg. Und das ist dann so eine wechselseitige Konkurrenz. Also alles, was sehr katholisch ist, wie die Fasnet, wie aber auch zum Beispiel in Rottweil bis heute die Fronleichnamsprozession, ist ein Event. Das wird besonders rausgestellt. Umgekehrt ist bei uns der Protestantismus aber auch sehr stark. Das war noch früher so, dass man wirklich nicht auf die Fasnet gegangen ist, wenn man in einem evangelischen Dorf gewohnt hat. Das heißt, so eine wechselseitige ein bisschen Konkurrenzsituation. Oberndorf, ganz ähnlich, war vorderösterreichisches Staatsgebiet und drumherum waren lauter direkt dran württembergische, evangelische, tram-evangelische Dörfer. Und dann wird die Fasnet sozusagen auch zu einem großen Teil der Identität. Spannend ist nochmal vielleicht, wenn wir auf dieses Winteraustreibungsthema nochmal zurückkommen. Wo kommt es eigentlich her, dass man sagt, das wäre heidnisch, diese Fasnet? Die ersten Ethnologen, die die Fasnet beschrieben haben, waren alle Protestanten. Und die haben gesagt, das sind heidnische Bräuche. Aus ihrer Perspektive meinen die da aber nicht keltisch oder vorchristlich, sondern heidnisch ist synonym mit katholisch. Also die Fasnet ist sozusagen heidnisch aus protestantischer Sicht, sprich sie ist streng katholisch. Und da vielleicht noch kurz die Credits dazu. Also ich bin natürlich irgendwie sehr interessiert, aber diese ganze Brauchtumsforschung und auch diese Wendung und wer das sozusagen herausgefunden hat, dass das ein katholisches Fest ist, das ist Werner Metzger, Volkskundler an der Universität Freiburg, mittlerweile im Ruhestand. Und seine Habilitationsschrift ist ein wirklich fantastisches Buch. Ich kann nur Werbung dafür machen. Da geht es um die Narrenidee der frühen Neuzeit, wo er eben diese ganzen Bräuche auf mittelalterliche, spätmittelalterliche Praxis zurückführt. Das ist super inspirierend und ein aber fantastisches Buch. Also für alle Fasnetsbegeisterte ist es zu empfehlen und es ist sehr schön geschrieben. Man versteht es auch ohne größere akademische Vorbildung.
Und wir können dieses Buch bestimmt auch gerne in den Shownotes noch einmal verlinken. Vielleicht sogar auch nachher noch ein bisschen unsere liebsten Karnevalssongs oder sowas für die Stimmung.
Unbedingt.
Jetzt ist es ja so, Jannik, wir befinden uns jetzt, da könnte man drüber streiten, in der Vorkarnevalszeit, während wir diesen Podcast aufnehmen. Ich sag, wir können darüber streiten, weil für mich natürlich die Karnevalszeit mit dem 11.11. längst begonnen hat. Dieser Podcast wird ausgestrahlt an dem Donnerstag des Karnevals. Lass uns doch mal so ein bisschen über die, ich nenne es mal, Festfolge des Karnevals und der Fasnet sprechen. Wann geht das Ganze eigentlich los? Und wie endet es?
Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt am Dreikönigstag, einfach aus dem Grund, weil dort die Weihnachtszeit zu Ende ist. Und das nächste kirchliche Fest oder die nächste Perspektive ist dann der Aschermittwoch und dazwischen ist dann Zeit für die Fasnet. Der 11.11., der kommt spannenderweise ja aus der gleichen Richtung, denn der Advent war früher auch eine Fastenzeit. Und dann war der 11.11. die letzte Möglichkeit, nochmal zu feiern, nochmal groß zu essen und alles, deswegen so eine kleine Fasnet vor dieser adventlichen Fastenzeit. Die hat sich im Schwäbisch-Alemannischen einfach nicht so gehalten und deswegen beginnen wir am Dreikönigstag.
Und jetzt ist aber ja heute trotzdem ein besonderer Tag, also am Ausstrahlungstag, der heißt hier das Schmutzige, habe ich das richtig gesagt?
Ja, das ist je nach Dialekt so ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es der Schmutzige und der hat seinen Namen vom Fett. Wenn man viel schlachtet, dann ist auch viel tierisches Fett übrig, das man sonst vielleicht aufwendig nochmal konserviert hätte. Aber in der Fastenzeit braucht man sowieso nicht. Deswegen die pure Verschwendung. Man backt Hefegebäck, Hefeteig in diesem Fett aus. Die Tradition gibt's, glaube ich, wirklich überall, so Schmalzgebäck, Fettgebäck, typisch für die Fasnet ist. Und da hat der Schmutzige seinen Namen her, weil man das an dem Tag vor allem gemacht hat. Vielleicht auch nochmal eine Verbindung zum Gründonnerstag, an dem die Eucharistie eingesetzt wird. Man könnte es so ein bisschen zugespitzt sagen, nicht sehr schmackhaftes Brot, was aber einen großen Gehalt hat. Und der Narr hat genau das Gegenteil, sehr schmackhaftes Brot, fettes, gutes Gebäck, das aber letztlich dir nichts bringt.
Bei mir daheim ist es unter dem Begriff der Mutzemandeln bekannt. Dat jute Fett hier weg. Das ist immer eine gute Grundlage für den Karneval. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das ganze Fest beginnt. Wie endet es denn?
Also über die Tage, jeder Tag, das ist auch wieder in jeder Stadt ein bisschen anders, aber an jedem Tag ist irgendein Event, passiert irgendwas. Es ist fast wie so eine auch Liturgie durch diese Tage. Man kann ab dem Donnerstag seinen Kopf und sein Hirn abschalten und dann lässt man sich da so durchtreiben, dann sind alle Termine fix. Und bei uns eben ja der Haupttag, habe ich schon gesagt, der Fastnachtsdienstag. Und da sind die zwei großen Umzüge, da sind die historischen Narrenkleider, es ist auch der emotional aufgeladenste Tag, der einen auch immer ein bisschen sentimental stimmt. Nicht, weil die Fastnacht bald endet, sondern weil sie so viele Kindheitserinnerungen weckt, weil man so viele alte Freunde sieht. Wir gehen zum Beispiel dann auch immer noch gerne ins Seniorenheim der Stadt und es fließen wirklich viele Tränen, die irgendwie dieses ja auch hochemotionalisierte Ereignis weckt. Und das Ende bei uns ist sehr unspektakulär. Es läutet der Angelus um 18 Uhr der Stadtkirche. Und so wie sich morgens dieses ganze Narrentreiben in die Stadt gefüllt hat, ist es wirklich proppevoll. Es kommen viele Zuschauer, es kommen eben alle, die jemals mit dieser Stadt in Verbindung standen, die da mal aufgewachsen sind, kommen zur Fasnacht zurück. Und es ist die ausgelassenste Stimmung noch bis 17.30 Uhr. Man kann sich nicht vorstellen, dass dieses Fest jemals endet. Und um 18 Uhr diffundiert das alles so weg. Und um 18.15 Uhr guckt man in die Straßen und es ist einfach leer wie ausgestorben. Und das ist immer sehr spektakulär. Also obwohl es keinen wirklichen Abschluss gibt, da gibt es keinen Knall oder sonst irgendwas oder wird irgendwas verbrannt oder so, sondern es hört einfach so auf, verschwindet wieder so. Und dann ist vorbei. Und auch da wieder dieser dramatische Absturz, noch Jubel, Trubel, Heiterkeit, der schönste Tag im Jahr, wenn man so will. Und am nächsten Morgen in der Messe, am Aschermittwoch, wird einem Asche ins Gesicht gestreut und gesagt, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Also dieser Radikalabsturz, das finde ich immer, ist eine Wahnsinnsinszenierung eigentlich. Deswegen finde ich auch, die Fasnacht gehört so zur Fastenzeit und letztlich dann auch zu Ostern dazu. Wenn in der Osternacht die Glocken läuten und die Altarschellen klingeln beim Gloria, dann denke ich natürlich immer wieder zurück an die Fasnacht und denke, das ist jetzt das Happy End, die Auflösung des Ganzen. Fasnacht ist irgendwie immer.
Man merkt, wir haben es hier mit einem großen Fasnacht-Begeisterten zu tun und ich kann das sehr gut nachempfinden. Als du das jetzt gerade mit dem radikalen Abbruch erzählt hast und dieser großen Inszenierung, da ist mir natürlich gleich in den Sinn gekommen, dass ich das aus dem Kölner Karneval ähnlich, aber doch auch ganz anders kenne, der natürlich auch eine große Inszenierung ist. Und bei uns endet der Karneval oder der Fastelovend, den Begriff hatten wir noch gar nicht, aber also man kann sich ungefähr ableiten, wo das herkommt und wie eng die Begriffe eben doch auch miteinander verwandt sind, endet so, dass der Nubbel verbrannt wird. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Szenerie, die da passiert. Zu Beginn des Karnevals werden an den Kneipen, in denen gefeiert wird, Strohpuppen aufgehangen vor der Eingang oder über der Eingangstür, der sogenannte Nubbel. Und das Nette, was der Nubbel für uns alle tut, ist, dass er die Sünden des Karnevals auf sich nimmt. Also ich sag mal, was in der Kneipe passiert, bleibt in der Kneipe. Und dieser Nubbel wird dann zum Abschluss des Karnevals, meistens um Mitternacht, in der Nacht von dem Dienstag auf den Aschermittwoch, verbrannt. Und das Ganze ist aber eingebettet in eine Liturgie, die der katholischen Begräbnisliturgie sehr, sehr ähnlich ist. Also es ist vorne ein verkleideter Priester, vielleicht ist mancherorts sogar auch ein echter Priester mit dabei, wer weiß, der also eine Art katholisches Begräbnis, ein Requiem begeht für den Nubbel. Und dann gibt es manchmal sehr archaische Szenen zwischendrin, wenn dann alle rufen, dass der Nubbel jetzt für die Sünden verbrennen muss. Und so wird dann letztlich der Nubbel zu Grabe getragen. Die Sünden des Karnevals werden vergeben. Und man beginnt, wie du eben erzählt hast, dann auch mit dem Aschermittwoch oder macht damit weiter und tritt in die Fastenzeit ein. Das nur noch als kurzer Rundumschlag. Und ich hatte dich zu Beginn begrüßt mit dreimal von Hetze, Köller, Alarv. Das, was man bei mir daheim sagt. Was sagt man denn eigentlich bei dir und warum?
Auch das wieder. Sehr unterschiedliche Verbreitung. Da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Sprüchle. Am verbreitetsten dürfte Nari Naro sein. Aber man begeht natürlich ganz schwere Freveltaten. Also wenn man jetzt in Mainz Alaaf rufen würde, käme das natürlich auch nicht gut an. Da ruft man Helau. Und so ist es bei uns auch. Also da gibt's Dinge, die man sagt und vor allem ganz viele Dinge, die man nicht sagt. Und bei uns in Oberndorf, wir haben gar keinen so echten Ruf, so Frage-Antwort-mäßig, sondern wir händ ein Juchzger, also ein Jauchzen.
Juchzger.
Genau, also jauchzet frohlocket aus dem Weihnachtsoratorium, kennt man das vielleicht noch. Jauchzen, eine bisschen nicht mehr so präsente Praxis, könnte man sagen. Wir machen das noch und es ist einfach nur ein lauter, hoher, schreiender Freudenausruf, der vielleicht ein bisschen komisch kommt. Geschrieben wäre es Juhuhuhuhu. Und man macht es dann laut und mit brechender Stimme. Und so begrüßt man sich dann auch auf der Straße und wenn man Leute trifft in der Kneipe und eigentlich die ganze Zeit. Das wirkt, glaube ich, für Außenstehende sehr albern, aber wir machen das sehr gern.
Also ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, man wird da schnell mitgenommen. Ich habe auch schon gejuchzt und habe das sehr gerne getan. Auch das macht also viel Freude. Und jetzt hast du gerade schon von dem Jauchzen als dem hohen Ton gesprochen. Und das gibt mir eine perfekte Überleitung. Denn worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Musik. Und die spielt an Karneval natürlich, an der Fasnet, eine elementare Rolle. Und du bist Musikwissenschaftler. Was hat's denn mit der Musik auf sich, die wir in diesen Tagen so hören?
Also zunächst mal ist es Spannende, die Fasnet ist ein klangliches Ereignis. Also sie vollzieht sich ganz stark akustisch. Wir haben vorher über diese Schellen gesprochen, die werden auch in jeder Stadt so ein bisschen anders hergestellt, aus unterschiedlichem Material. In Rottweil ist es Blech, bei uns ist es Kupfer, in Villingen ist es gegossene Bronze. Und das verändert immer so ein bisschen den Sound. Und es liegt über diesen Tagen in der Stadt so eine Geräusch-Soundkulisse, kann man sagen. Soundscape wäre der musikwissenschaftliche Begriff, im Gegensatz zu Landscape, Soundscape, also die klangliche Umgebung. Und die ist so spezifisch, dass wenn man unterm Jahr, wenn ich bei meinen Eltern bin und ich verräume die Kiste, wo die Glocken drin sind, und man hört das so ein bisschen klingeln, dann ist man sofort in dieser Fasnetstimmung. Also es umgibt einen so ein bestimmter Klang, die Peitschen, die es in Rottweil gibt, oder die Karbatschen in Überlingen oder in Elzach, diese Saublorderer, also Schweinsblasen, die man auf den Boden schlägt, macht so einen dumpfen Sound. Da gibt es also überall so eine ganz spezielle Soundkulisse. Und Musik gibt's natürlich auch. Der Soundtrack schlechthin ist unser Narrenmarsch. Das ist vielleicht auch ein bisschen speziell in diesen traditionellen Städten, dass diese Narrenmärsche eine ganz zentrale Rolle übernehmen, weil sie dauerhaft rauf und runter gespielt werden. Beim Umzug bei uns wird nur der Narrenmarsch gespielt, nichts anderes. So eine Kapelle spielt denn dann, weiß nicht, 50, 60 Mal am Tag. Und das Seltsame ist, er nutzt sich nicht ab. Also alle machen jedes Mal wieder neu mit und vielleicht am Fasnetzdienstagabend so 18.30 Uhr kann man ihn dann vielleicht auch nicht mehr so ganz hören. Aber dieses dauerhafte Eingebundensein in quasi dann ein Stück. Und dann in der Kneipenfasnet, da gibt's viele Gruppen, die durch die Gasthäuser ziehen. Und die haben ja ganz eigene Musik dabei. Das ist dann unterschiedlich, vielleicht auch ähnlich wie in Köln. Was wir aber nicht haben, ist, was ich bei euch ja ganz toll finde, so eine ausgeprägte Liedtradition. Jedes Jahr neue Lieder, die irgendwie die Stadt so besingen. Ja, das haben wir nicht.
Diese Tradition ist mir natürlich sehr eingeschrieben. Aber ich würde gerne noch mal kurz nachfragen. Du hast gerade gesagt, es gibt Leute, die schlagen mit Saublasen auf den Boden und erzeugen Klang.
Ja. Das ist in Elzach eine verbreitete Praxis, gibt es aber auch in anderen Städten. Die Saublorder, also eine Schweinsblase, die eben wieder aus diesen Schlachtabfällen, man schlachtet vor der Fastenzeit und dann bleibt halt so allerlei an Innereien übrig, wo man jetzt keine Verwendung hat und dann treibt man damit so ein bisschen Schabernack. Diese Schweinsblasen werden aufgepustet, zugebunden, das ist wie so ein Luftballon und den hängt man dann an, es wird noch absurder, an einen langen, geräucherten, gedrehten Rinderpenis, der wie so eine Art Schlaginstrument ist und damit schlägt man dann auf den Boden oder halt auch auf Leute, die man nicht so gern hat. Es riecht auch dementsprechend, diese Blasen sind nicht geräuchert, also das ist schon eine ich sage jetzt mal, sinnlich intensive Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen befremdlich für Außenstehende. Aber dieser Sound von diesem Ballon, der dann dumpf auf den Boden aufschlägt, der liegt da in Elzach dauerhaft in der Stadt sozusagen. Ja, also auch eine sehr spezielle Praxis, die dieses Fleischliche sogar akustisch erfahrbar macht.
Also vielleicht nicht sonderlich vegetarierfreundlich. Auf der anderen Seite, du hast gerade von den Schlachtabfällen gesprochen, natürlich auch verständlich, dass man, wenn man ein Tier geschlachtet hat, dann auch versucht, einfach alles von diesem Tier zu nutzen. Also ich kenne es so, ich stehe am Rosenmontagszug und ich rufe Gamelle und Strüssia und dann bekomme ich Süßigkeiten und ich bekomme Blümchen, hoffentlich. Blümchen sind immer groß, wenn man die bekommt. Wirfst du auch was, wenn du mitgehst?
Ja, tatsächlich. Wir in Oberndorf sind sehr stolz darauf, dass wir eine ganz freigebige Fasnet sind. Also entgegen allen schwäbischen Klischees sind wir an der Fasnet nicht geizig, sondern sehr, sehr freigebig. Und wir verteilen Brezeln, wir verteilen auch Würste, also Fleischwaren, wenn man so will, Süßigkeiten und ein Oberndorfer Spezifikum, wir verteilen Orangen. Das kommt aus der Industriegeschichte der Stadt. Oberndorf war groß im Rüstungsbusiness oder ist es immer noch. Und im 19. Jahrhundert waren aus dem Osmanischen Reich eine Abnahmekommission für diese Rüstungsgüter, die sie bestellt haben, dauerhaft in der Stadt. Und die haben die Fasnet ganz toll gefunden und Orangen mitgebracht. Bei uns wachsen die natürlich nicht. Also ich glaube, selbst mit Klimawandel dürfte das in Oberndorf schwierig sein, Orangen zu züchten. Die haben die mitgebracht und verteilt. Und da sieht man auch, wie die Fasnet ein integratives Element hat. Also jeder kann mitmachen und Traditionen von außen, die werden nicht abgelehnt, sondern mit aufgenommen. Das ist sozusagen das Wesen der Fasnet, dass sie fremde Einflüsse immer wieder integriert.
Da hat sie, glaube ich, etwas mit dem rheinischen Karneval sehr gemein. Obwohl ich jetzt natürlich als Kölnerin sagen muss, also Düsseldorfer Traditionen würde ich natürlich nicht übernehmen.
Ja, irgendwo gibt es Grenzen. Ist ganz klar.
Es gibt ganz klare Grenzen. Du hast gerade gesagt, du beneidest uns manchmal so ein bisschen um die Liedszene, die wir haben. Hast du denn so ein liebstes Kölner Karnevalslied?
Also ich finde alles von den Black Fürs natürlich ganz, ganz toll. In unserem Fädel. Ach, das ist einfach ein ganz herrliches, emotionales Lied. Und man darf es ja nicht laut sagen, aber ich höre die Kölner Lieder auch im Privaten sehr, sehr gern.
Das freut mich natürlich zu hören. Und unser liebstes Karnevalslied eint uns. Und ich würde sagen, das verlinke ich auch unten mal noch in den Shownotes. Das kann man sich nämlich immer gut anhören, auch während des Jahres. Und wie du schon gesagt hast, das hebt diese emotionale Komponente des Miteinanderfeierns sehr hoch. Lieber Yannick, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt eigentlich noch 2 Stunden weitermachen. Aber auch dieser Podcast ist endlich und wir müssen uns schließlich vorbereiten auf das Karnevalsfest. Deswegen danke ich dir sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, du hattest auch Freude. Und lass mich dir doch zum Abschluss noch die Frage stellen, wie verabschiede ich dich denn jetzt richtig? Ich kann ja nicht Alaaf sagen, ne?
Das wäre ganz schlimm. In den meisten Städten dürfte man eine glückselige Fasnet wünschen. Bei uns in Oberndorf ist natürlich alles anders. Bei uns sagt man, eine freudenreiche Fasnet.
In diesem Sinne, a freidereiche Fasnet.
Sehr gut ausgesprochen.
Dankeschön. An dich und auch an alle Hörerinnen und Hörer und von mir natürlich auch ein herzliches Alaaf, Narinaro und von mir aus auch Hilau.
Psst.
Annika Schmitz und Yannick Holländer waren das. Und ich hab's doch gesagt, selbst wenn man wie ich nicht in Karneval oder Fastnet so tief verwurzelt ist, das ist schon echt eine eigene, coole und auf alle Fälle spannende Welt. Checkt auf alle Fälle die Shownotes, Annika hat's schon gesagt. Da findet ihr auch den Link zum Blackfoes-Song, den die beiden so gerne haben. Ihr wollt unseren Podcast supporten? Dann gebt uns bitte 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Empfehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram oder Facebook, abonniert uns und gebt uns gern Feedback. Zum Beispiel auf der Website der Herder Korrespondenz. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orth und ich. Mein Name ist Daniel Heinze und auch in dem Ort, aus dem ich stamme, gibt es einen Faschingsruf in Westsachsen, in Werdau. Da grüßen sich die Narren mit einem kräftigen, okay, es ist nicht so originell, aber ich sag's einfach mal, Werdau Hello. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.